Horks und Horks, der Zukunftspodcast. Zwei Zukunftsforscher, Matthias Horks und Una Horks-Trethern, betrachten und kommentieren den Wandel der Welt.
Ja, und jetzt geht's ans sogenannte Eingemachte, an die Grundfragen, die wir auch mit unserer Zukunftsarbeit verbinden. Eigentlich könnte man das unter die Frage stellen, ist es das Ende der kooperativen Firmenkulturen? Und wenn ja, was kommt dann? Ich will mal als Einleitung aus dem Editorial des neuen Manager-Magazins in Deutschland vorlesen, wo das eigentlich so auf den Punkt gebracht ist. Diversity, das war bis vor kurzem noch erklärtes Ziel vieler Unternehmen, aus gutem Grund. Nur wer allen Talenten gleiche Chancen einräumt, bekommt die besten Leute. Egal welche Geschlechter, welche Religion oder Herkunft. Doch Donald Trump hat der Diversität den Kampf angesetzt und sein Furor erinnert an die Hetzjagd bei Amerika in der McCarthy-Ära. Und die Konzerne, auch in Europa, parieren, tilgen hektisch Gendersprache von der Website, stoppen Pride-Initiativen, Förderprogramme, auch deutsche Unternehmen rätseln. Also das ist so, es liegt ja so ein Sirren in der Luft, wo man das Gefühl hat, alles kippt. Und meine These ist, dass sich die Wirtschaft in ihrer Kultur momentan spaltet. Der eine Teil wird tatsächlich wieder bösartig kapitalistisch. Also zum Beispiel SAP, größte deutsche Computerfirma, fast so groß wie Microsoft. Da hatten wir mal auf einem unserer Future Days hatten wir den Achtsamkeitsbeauftragten.
Genau, ja? I remember, ja. Ich war beeindruckt damals.
Man war sehr beeindruckt. Und jetzt hat der Chef gesagt, er wird jetzt drei Kategorien ausrufen, nämlich Performer,
Underperformer
und Medium Möglichkeiten, ich weiß nicht, also drei Kategorien, du kriegst quasi einen Farbcode zugewiesen und es muss endlich mal wieder um Leistung gehen. Also das ist doch irre, es dreht sich alles innerhalb so kurzer Zeit, also kann man wirklich sagen, diese ganzen Debatten über neue Firmenkulturen, Work-Life-Balance, Diversity, ist das tot? Wie geht das weiter? Ich meine, du bist die Zukunftsforscherin in diesem Bereich.
Ja, ich bin wirklich da total schockiert. Man denkt oft irgendwie, ja, diese Sachen passieren in Amerika, die beeinflussen uns nicht, unsere Firmen gehen weiter so nach wie vor mit DEI, Diversity, Inclusion, Equity und so weiter. Aber man merkt, die internationalen Firmen, die nach Europa kommen oder sind schon da, müssen diese Aufruf folgen. Die müssen die DEI-Policies streichen und da ist es wirklich ansteckend. Man merkt, die Leute denken, wie kann das weitergehen? Wie können wir reagieren? Interessanterweise hört man manchmal von Amerika auch gute Nachrichten. So the CEO of the Citibank, eine Frau, alle so Wall Street Banks haben gesagt, alle Workers, they have to be back 5 days a week. Vergiss das mit Hybrid Working, nichts mit dieser Flexibilität. 5 Tage die Woche musst ihr alle wieder da sein. Und sie hat gesagt, nein, ich will, dass meine Leute noch die Hybrid Working Conditions, that they can have 2 days home office when they want. Und sie hat das durchgesetzt bei Citibank. Und das war wirklich so like an outlier, sagt man.
Ja. Apple leistet auch ein bisschen Widerstand, aber das sind ja alles Rückzugsgefechte,
ja,
oder?
Die sind Statements, aber die sind die Minorität.
Ja, aber dort. Also die andere Frage ist ja, ob DIY steht für
Diversity, Equity, Inclusion.
Ja, wobei Equity schon wieder so ein, wie übersetzt man es auf Deutsch? Gleiche Chancen. Die Franzosen, Egalität.
Ja, genau.
Yeah. Aber ist das eigentlich unsere Idee von der Evolution von Firmenkulturen? Also was du in The Kindness Economy beschrieben hast, ist dieser Kindness-Begriff, würdest du sagen, das ist eigentlich das gesetzte DIY, so wie es in Amerika gemacht wird? Das ist die Norm? So sollte es sein?
Ja,
haben wir nicht auch daran, irgendwas auszusetzen?
Ja, ich meine, Kindness, wenn man das von der Firmenperspektive anschaut, geht es einfach, Kindness Economy geht um die Idee, dass man sagt, People, Planet, Profit, statt Profit, Planet, People.
Ja, aber das und hat noch nichts mit Minoritäten zu tun und wie man mit ihnen umgeht. Und zum Beispiel Quoten, bist du eigentlich Quotenanhängerin?
Ah.
So. Ja, die schwierigen Fragen
gute Debatte,
sind
interessant. Ja, genau, ja.
Also ich kenne auch ganz viele Frauen, die dagegen sind inzwischen, weil sie das Gefühl haben, das ist, du läufst immer in die Falle, dass du es nicht richtig begründen kannst, musst dann noch mehr zappeln. Und außerdem sehe ich auch ganz viele Dinge in ganz anderen als den firmenpolitischen Fragestellungen, sehe ich, dass viele Frauen dann einfach keine Lust mehr haben, Karriere zu machen, weil das so vermännlicht ist, dass eigentlich nur männliche Verhaltensmuster in die oberen Chefetagen führen können. Also man muss Idiot werden, um zu führen.
Ja, ich glaube, das ist einfach immer noch ein von diesen old ways of thinking. Man muss nicht böse sein, man muss nicht unkind sein, um ein guter Leader zu sein, ein guter Firmenleader, ein guter Boss. Es gibt genug Bad Bosses, um zu sagen, es geht da um Ego, es geht um Unkindness. Und ja, wenn man die Leute fragt, warum sind die eigentlich unkind? Die sagen, ja, alles geht schneller, ich mag Hierarchie. Und man merkt auch, viele erfolgreiche Firmen haben nicht diese Hierarchie, die haben nicht diese Unkind-Kultur. Man denkt immer, man muss unkind sein, um einen Profit zu machen.
Ja, die Frage ist immer auch die Definition. Also ich habe ja mein Leben, wie du weißt, habe ich dir schon hundertmal, bin ich dir mit auf die Nerven gegangen. Ich habe ja Teil der Alternativbewegung mitgegründet in Deutschland. Wir haben Alternativunternehmen gemacht. Und wir sind immer übrigens auch in unseren eigenen Zukunftsforschungsfirmen an den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, es fehlt Führung. Also und was dann Führung ist, das ist natürlich eine ganz entscheidende Frage. Man kann ja auch keinen führen. Aber es ist eben so, dass natürlich, glaube ich, es funktioniert nur deshalb, dass man das alles abbaut, weil es auch eine innere Aversion gibt. Es hat auch vieles nicht funktioniert. Ich finde auch an DIY, diese Programme haben auch, ja, vielleicht waren nicht nur übertrieben, sondern vielleicht hat man das falsche Motiv gewählt. Ja? Also, weil du drehst dich ja immer dann um und dann wird plötzlich Color zu einem Argument für bestimmte Möglichkeiten und Privilegien. Das ist ja auch falsch.
Ja, aber es geht letztendlich um Diversität. Es kann auch um Generationen geben. Es kann auch um Mann, Frau, es kann auch um Ethnicity gehen. Es muss nicht nur in eine Richtung gehen. Diversität ist einfach in unserer Kultur in Europa. Wir sind eine sehr diverse Population und da muss man reagieren. Man muss das einfach unterstützen. Ich glaube nicht, ich meine, auch wenn es um Minoritäten geht, geht es auch vielleicht, ich meine, es gibt Firmen, die sagen, okay, wir werden Ex-Kriminelle anstellen, weil die sind so Außenseiten. Irgendwie kann ganz extrem sein.
Ja, aber das geht das nicht. Also mir geht es inzwischen zu weit, weil dadurch wird ja wieder eine neue Ungerechtigkeit, also das sagen ja die Rechten, aber ich kann das nachvollziehen, dass man sagt, jetzt, er ist ein armer, alter Schwerverbrecher und hat noch eine andere Hautfarbe und jetzt muss man ihn deshalb einstellen. Da sagen viele Leute, und ich, ja, also es ist immer auch ein moralisches Dilemma in diesen Setzungen, ja, und es ist nicht unbedingt ethisch, sondern es ist eben von der Moral her richtig gedacht und wir erleben ja, dass das Moralische oft an die Wand fährt, dass es sich selbst widerlegt. Und bei anderen Sachen sehe ich es anders. Also zum Beispiel eine der großen Debatten, die ja auch wir immer erleben in den Firmen, mit denen wir arbeiten, ist Arbeitszeit. Ja? Und es ist einfach so, man muss feststellen, die skandinavischen Firmen haben ja praktisch alle für Mann und Frau inzwischen 30-Stunden-Woche. Ja? Und man hat festgestellt, dass die Produktivität eben nicht gesunken ist.
Genau, ja.
Ja? Und dass man eben mehr Frauen dann auch in den Partnerschaften, weil wir haben ja diesen Druck der Frauen auch auf die Männer, mehr sich um Familie zu kümmern. Das kannst du nicht machen, wenn beide in 40 Stunden, und das kannst du auch nicht machen, wenn sie Hausfrau ist und er Karriere macht, dann hast du dieselben Zerwürfnisse. Da hat sich eine ganze Gesellschaft entschieden, das System zu verändern. Und offensichtlich kommt man über diese Schwelle aber nicht hinaus. Wenn man das nicht konsequent macht, fällt man immer wieder zurück. Und das ist das, was ich kann mich noch erinnern, vor 25 Jahren, als ich angefangen habe, auch vor den CEOs Reden zu halten, saßen da nur Männer. Dann gab es aber eine Zwischenzeit, da saßen viele Frauen da. Und es hat sich sehr viel verändert. Jetzt sitzen fast wieder nur Männer da. Es ist zum Verzweifeln. Weil wenn du über diesen Threshold nicht rüberkommst, über diesen Widerstand, wo du alles so setzt letztendlich, dass du eine hohe weibliche Erwerbsbeteiligung, und wir wissen, dass in Skandinavien die auch weil die Technologie anders eingesetzt wird, die Produktivität hoch ist. Sonst würden die Firmen es, glaube ich, nicht machen.
Ja, die haben auch ganz andere Arbeitsbedingungen da. Ich meine, in the law, in Schweden darf man 4 Wochen Urlaub hintereinander nehmen, weil das ist ganz wichtig, wenn man schulpflichtige Kinder hat. Es gibt auch so Wellness Allowances in die Firmen, wo man 300 Euro pro Jahr ausgeben darf für Wellness. Man darf auch ein paar Stunden Zeit nehmen während der Arbeitszeit für sich, wenn man sich zurückziehen muss. Einfach so, manchmal wechseln so kleine Sachen, aber es ist so, insgesamt bringt es eine andere Arbeitskultur. Und was ich finde super spannend, auch im Moment gerade, wo man Leute zwingt, wieder ins Büro zu kommen, wo man sagt, irgendwie auch dieser Zwang, mehr Leistung, so wie mit SAP und so weiter. Es gibt 200 Firmen in United Kingdom, die entschieden haben, 4 Tage Woche zu machen. 4 Tage Woche, aber 5 Tage Geld. Und das war ein Experiment vor ein paar Jahren mit The Financial Times. Und ich glaube, 20 Firmen haben teilgenommen, haben das ausprobiert, wie das ist, wenn ihr arbeitet, nur 4 Tage die Woche arbeiten. Und die haben gemerkt, die Leute waren engagierter, die waren gesunder, mental und physisch. Und ja, alle diese Vorteile. Und jetzt 200 Firmen in UK haben gesagt, ja, jetzt machen wir das konsequent, 4 Tage Woche. Eine ganz andere Arbeitskultur, ganz andere Einstellung. Man kann auch sagen, das ist auch kind in dem Sinn. Ein Teil der Kindness Economy.
Deklinier das doch mal ein bisschen, wie du das sehen würdest. Kindness Economy in 5 Sätzen. Ne? Was ist die Bedingung davon? Also im Grunde genommen glaube ich, dass es wieder ganz menschenzentriert ist, auch aufs Individuum hin. Wenn die Gründer oder die Chefs einfach Menschen sind, die ein humanistisches Weltbild haben und das auch in sich fühlen. Ja, also es ist einfach, wenn ich in ein Unternehmen reinkomme, habe ich immer das Gefühl, es gibt 2 Typen. Ne? Also einmal hat man das Gefühl, es gibt so eine, ja, fast was wie eine Willkommenskultur. Das ist etwas, ein Organismus, ich finde, es ist ein Organismus, eine Firma. Und der ist auch nach außen vernetzt, nach innen vernetzt. Und es sind bewusste Menschen, die dort etwas schaffen, was Mehrwert bringt, eben im doppelten Sinn, nicht nur im Sinne des Geldes, sondern eben, und das amerikanische Prinzip, was es natürlich auch bei uns gibt, ist eben eines, wo das Kapital vor allen Dingen Kapital bringen muss.
Ja, ich meine, ist es wirklich schwierig, weil wir reden von Firmen, die klein sind mit vielleicht 5, 6 oder 20 Leute. Dann reden wir über große Firmen, die 25 Arbeiter haben in einem Callcenter. Und was keines heißt für diese 2 verschiedene so Mengen von Leuten kann ganz anders sein. Ich meine, die Grundprinzipien geht um Vertrauen, es geht um ja, so Trust, Freundlichkeit an der Kultur, an die Wahrnehmung von den Menschen. Aber wie macht man das in ein Firma mit 25.000 Leuten? Es gibt ein schönes Beispiel, es war in einem Buch von Susan Pinker. Und es ist eine große amerikanische Firma. Es war irgendwie, ja, so läuft gut. Und dann haben die gemerkt, ja, die Leute waren nicht so glücklich. Konnte man noch ein bisschen, ja, wie kann man ein bisschen mehr Profit machen? Und dann haben die Pausenzeiten untersucht. So, diese Firma mit 25.000 Menschen, die haben irgendwie, die müssen diese ganze Pausen wirklich so organisieren, dass die effektiv sind. Und dass die Leute dann richtig genug Pause haben und so weiter. Und dann haben die gemerkt, dass die Leute, die miteinander arbeiten, hatten nicht die gleiche Pausenzeiten. Die haben ein Experiment gemacht und haben dann die Leute, die in kleinen Teams arbeiten zusammen, die gleiche Pausenzeiten gegeben. That means they could take a break together. Dann sind die irgendwie für 1/2 Stunde dann Kaffee trinken gegangen, haben dann ein bisschen so über ihr Privatleben geredet. Die haben einfach und dann, was die gemerkt haben, ist, dass die Leute, die im gleichen Team zum gleichen Zeit eine Pause gekriegt haben, haben viel mehr über die Arbeit dann geredet. Was kann man verbessern? Die haben Ideen ausgetauscht. Und dann sind die zurückgegangen an ihr Arbeitsplatz, waren so ein bisschen engagierter, die waren freundlicher zu den Kunden, die Telefone, it was a call center. Und dann durch diese Umstellung, nur eine kleine Umstellung von den Pausen, haben die gemerkt, diese Firma hat im Jahr they had the prediction, die werden 15 Millionen Dollar mehr machen. Und das eigentlich durch eine kleine Umstellung von Pausen.
Und gerade in einer Branche, die ja unfassbar ist.
Furchtbar, ja. Ja.
Also hast du nicht auch das Gefühl, dass man da wirklich die KI eher ransetzen soll? Also Telefondienste, das ist ja furchtbar. Wie soll man das jemals machen? Aber ich habe tatsächlich mal einen Unternehmer getroffen, der hatte er nannte das immer ein anderes Callcenter. Der hat eben ganz anders mit den Leuten gearbeitet, hat sie eben nicht quasi auf Akkord gesetzt, weil die werden ja auch oft von den Abschlüssen her dann, es gibt ja auch grauenhafte Anrufe, die man immer noch kriegt. Früher war das ja viel üblicher, ne? Aber Callcenter ist ja so eine Menschenvernichtungsmaschine, finde ich, ne? Also in vielerlei Hinsicht. Und das war ja die Industriegesellschaft immer. Da waren eben die Einzelteile, waren die Menschen, die irgendwie am Fließband Teil des Fließbands waren. Und die generelle grundlegende Frage ist doch, ob du Kooperation zwischen Menschen als entwicklungsfähiges Leben betreibst, ja, also dass man sagt, hier komm, wir wollen, dass es mit dir vorangeht, dass du neue Perspektiven kannst. Wie können wir das als soziale Situation, die Arbeit auch als soziale Situation betreiben? Und diese Art von Ganzheitlichkeit, die ist natürlich eigentlich im ökonomischen Denken nicht drin. Das ist ja das, was wir immer predigen, wo wir sagen, wir können die Ökonomie nicht ohne die Gesellschaft denken. Nur jetzt spitzen sich die Dinge ja wieder zu. Wir geraten jetzt in eine Zeit, wo, glaube ich, viele Märkte auch gesättigt sind, wo die Wertschöpfungsmodelle nicht mehr funktionieren. Das siehst du ja an der Autoindustrie, das funktioniert alles nicht mehr so wie früher. Und dann kommen plötzlich wieder diese ganzen Fragen, wo die Leute sagen, ja, puff, diese ganzen Menschlichkeiten sind alle blöd. Wir müssen jetzt so einen stachanowschen Rationalisierungsblick darin haben. Ja. Die Consulter verdienen sich eine dumme Nase mit plötzlich Leute entlassen, Arbeitsprozesse optimieren. Und das Ganze zerbröselt wieder. Ist das vielleicht auch zyklisch, dass es Zeiten gibt, in denen Märkte blühen und in denen dann das Menschliche kommen kann? Und in Zeiten, in denen die Gesellschaft so unter Stress gerät, dass sie alle ihre Kindnesses abbaut?
Ja, oder werden sie umgelagert? Die Kindnesses, ja, die Leute vielleicht finden die Kindness nicht bei ihrer Firma, bei ihrem Arbeitgeber und versuchen mal dann vielleicht mehr Kindness bei einer Gemeinschaft zu finden, bei ihrer Community, bei ihrer Nachbarschaft.
Ja, wovon leben sie dann? Ne? Also wir leben ja immer noch in einer Arbeitsgesellschaft.
Ja, nein, ich meine, die müssen dann weiter. Ja, viele Leute können sich nicht leisten, einen neuen Job zu suchen, weil die gerade die DEIs irgendwie so die Leute unkind sind, dass viel mehr Druck drauf ist. Viele Leute können sich das gar nicht leisten. Das ist
wirklich. Hast du Severance gesehen?
Nein, habe ich nicht.
Ja, aber das ist ja eine irre Geschichte, ne? Also dass man so quasi ein technisches Verfahren macht, dass man abends, wenn man nach Hause geht, der Job ist weg und umgekehrt, ne? Und es ist ein richtiger Kultfilm in Amerika, ne? Weil da ist ja so die Idee, dass der Mensch total dem Unternehmen gehört und eigentlich dieser Maschine der Kapitalerzeugung. Und das ist ja auch heroisch. Inzwischen setzen sich ja diese Formen durch in einer absolut blöden Art und Weise. Also es hat uns ja lange Zeit gedauert, bis man gemerkt hat, dass wenn man einen Tesla fährt, dass das nicht eigentlich gar nicht der Ökologie geschuldet ist. Und dass in einer Tesla-Fabrik die Verhältnisse ja wieder feudal werden. Ja? Also hierarchisch, im Stundentakt, im Millimetertakt. Und wir haben doch immer geträumt oder propagiert die Wissensökonomie. Also das Geistige geht in die. Es wird doch keiner mehr dieselben Handhabungen machen, weil alles wird automatisiert. Aber wir sind heute in einer dermaßenen Form von Gewurstel, dass wir da. Ja, wir brauchen Orientierung. Und ich finde, durch deinen Ansatz der Zwischenmenschlichkeit als entscheidendes Wertschöpfungsinstrument, so kann man das ja sagen, Kindness-Economy, wäre auch das Argument, vor allen Dingen zu sagen, es rechnet sich auch ökonomisch. Aber du hast ja diese Reihung People, Planet, Profit. Aber ich habe das Gefühl, momentan wird das alles hin und her geschoben. Oder?
Ja. Ja, bei
und der Planet ist schon sowieso runtergefallen.
Ne? Ja, das ist. Aber natürlich durch die Polarisierung, wir haben dann die Firmen, die sagen, ja, wir kümmern uns nur ums Profit, the rest, ja, wenn wir das durch wie die Regierung machen müssen, dann ja, okay, aber wenn nicht, so wie in Amerika jetzt mit DEI, ja, well, great, we can leave DEI. Aber was man auch glaube ich, mitdenken muss, ist vielleicht die nächste Generation. Und die wachsen auf mit dieser, in dieser Kultur, in dieser Spannungswelt. Die ganze Generation Z, ich meine, die Umfragen, die ich lese, zeigen, dass die Leute sind viel mehr auf Werte. Die schauen nach Firmen, die auch zum Beispiel Benefit Corporations sind. Die untersuchen die Werte von einer Firma, bevor die was kaufen oder bevor die sich bewerben. Die Frage ist, ob man das konsequent dann durchziehen kann.
Also als Unternehmer würde ich da auch immer sagen, ja, das stimmt schon, das finde ich auch eigentlich gut, ne? Aber die sind auch unfassbar mühsam. Also wir haben ja zwei Söhne in dem Alter, ne? Also, und also ich als alter Hippie finde es super, dass es eigentlich in der Breite nicht mehr dieses, was wir in den 90er und Nullerjahren ja noch hatten, da gab es ja so einen jugendlichen Karrierismus. Also der ganz stark mit den Finanzmärkten zu tun hatte, wo irgendwie gekokst wurde an den Börsen. Und die Städte, in denen wir gelebt haben, Hamburg, Frankfurt, das waren ja auch immer so, da hat sich das ja verdichtet, ne? In diesen, ich will einen Porsche fahren. Und diese Karrierebilder sind in der Tat fast weg. Das kann man schon sagen. Von der Generationsforschung her, was wir wissen, gibt es nur noch wenige. Es ist auch übrigens kein Zufall, dass die FDP, also die deutschen Liberalen, die sind ja die klassische Karrieristenpartei gewesen, dass die irgendwie aus dem Parlament rausgefallen sind. Das ist offensichtlich kein Lebenskonzept mehr.
Aber interessanterweise, auch die Umfragen zeigen, dass Männer werden konservativer und Frauen liberaler. Da kommen wir auch wieder zu dieser Gender Gap. Das hat bestimmt auch einen Einfluss im Moment auf diese Kultur. Könnte man vielleicht sagen, dass die...
Wie wird sich das wiederum projizieren auf die Arbeitswelt?
Ja, das bin ich gerade am Überlegen, ob das dann... I mean, man denkt immer traditionell, die männlichen Firmen sind unkinder und die weiblichen sind kinder, obwohl, ich glaube, man kann das nicht mehr sagen.
Ja, ist das... Also in meiner Erfahrung war es schon so, dass ich oft erlebt habe, dass Frauen so... eher so Kuschelgemeinschaften bilden.
Ach Gott.
Ja, jetzt kann man ein bisschen streiten. Und dass man dann es als Mann, der strategisch denkt, doch ein bisschen schwer hat. Um es mal auf Schwäbisch zu sagen.
Ja, aber was ich merke, bei vielen von diesen so großen Firmen, die wirklich setzen so auf das Prinzip der Kindness Economy, die wirklich erfolgreich sind, denke an Yvon Chouinard. Er war der Pionier, könnte man sagen, in Amerika. Patagonia.
Erzähl noch ein paar Sätze zu Patagonia, das kennen ja vielleicht nicht alle.
Patagonia ist eine Firma, die haben angefangen mit so Kletterzeug. Weißt du, wenn man einen Berg klettert, braucht man alle diese komischen Dinge. Ropes und Clips und so weiter. Und dann hat er irgendwie in Outdoor-Wear und setzt sich eigentlich so, wenn man über Patagonien nachdenkt, denkt man, oh, ökologische Kleidung. Alles irgendwie ohne Chemie und ganz, ganz nett und die reparieren die umsonst und so weiter. Aber eigentlich der Erfolg von dieser Firma, so Billionen wert diese Firma weltweit, der Erfolg liegt daran, dass er am Anfang, wo er die Firma gegründet hat, hat gesagt, ich will keine Firma, wo ich wirklich so von 9 to 5 dahin gehen muss. Ich bin ein Wellenreiter. Ich will Wellen reiten gehen, wenn die Wellen gut sind. Und es kann sein, dass es irgendwie...
Kleiner Hinweis für die Hörer, sie selber ist natürlich auch Surferin.
Und hat dann die Leute gesagt, do your work. Aber wenn du im Wald gehen willst oder Wellen reiten gehen willst, geh, wenn es dir passt. Aber du machst trotzdem deine Arbeit fertig. Und das war sein, er wollte kein so typical Businessman sein. Und dann hat er gesagt, eigentlich ja, was ist mit Frauen? Er hat einen Kindergarten in seine Firma aufgemacht und die Leute konnten ihre Kinder dahin bringen, umsonst. Und hat er wirklich gemerkt, das sind so seine besten Produkte, sozusagen die Kinder, die kommen, sind in diese Kultur aufgewachsen.
Das funktioniert auch, also ist hochprofitabel, ne? Also
ja.
Das ist ja wie ein Tribe.
Super, ja.
Und die sind auch noch Aktivisten. Richtige Öko-Aktivisten. Das funktioniert plötzlich. Aber wir haben ja erlebt zum Beispiel in der ganzen, ich meine, die größte Enttäuschung meines Lebens ist, dass der Computer nicht zur Befreiung der Menschheit geführt hat. Ich habe das mal geglaubt, nachdem ich meinen alten politischen Glauben verloren habe. Und dass dann diese Kindergärten und diese, was du alles jetzt erzählst, das hat es ja in den Start-ups gegeben, das hat es in den Digitalfirmen in Silicon Valley gegeben. Ja, das war ja eigentlich das Ding, andere Arbeitskultur. Und das ist total abgeschafft worden. Das ist total verraten worden, diese Ideen. Also komischerweise haben sich daraus ja wieder Monster entwickelt. Und wenn wir heute auf die Start-up-Kultur, die wird ja immer so unfassbar gelobt, ja, das wäre die alternative Ökonomie in der neuen Form. Und ich lese darüber immer ziemlich grauslige Geschichten. Ich war ja auch mal Vorstand und Aufsichtsrat in einem Start-up. Und da war schon oft so die Nummer, ja, wir hauen jetzt richtig lang und machen irgendeine Illusion und dann steigen wir aus mit viel Geld. Also das war noch in der alten Form. Und also die Start-ups sind auch nicht mehr das, was sie mal waren, habe ich das Gefühl. Und diese Welle ist eben auch vorbei. Was empfehlen wir eigentlich heute als Prozessfirmen, die wir kennen? Welche Firmen kennen wir eigentlich? Mit welchen sind wir quasi in Tune oder aus deiner Arbeit? Was würdest du sagen, was sind interessante Konzepte, die ja auch verschieden sein müssen?
Verschieden sein müssen oder sind schon?
Ja, also ich glaube, Unternehmen sind ja sehr unterschiedlich auch. Es muss ja nicht immer dasselbe sein.
Ja, ich meine, denk an Firmen. Ich meine, wenn man denkt an ein Kind, ökonomische Firma, a kind company, denkt man meistens, wie du sagst, an Fluffiness und Frauen, die sitzen da vielleicht und strichen.
You know, ja, müssen sich nicht um den Markt kümmern, sondern haben irgendwie gesponsert.
Genau. Aber wenn man wirklich guckt, lest ein bisschen über die kind companies, es gibt Firmen wie WD-40. Ich habe neulich eine Geschichte gelesen. Ja, kennst du WD-40? Das ist dieser, ein blau und, glaube ich, gelb Can-Spray mit Öl drin. Wenn du ein Tour hast, was macht quiek, 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 du nimmst eine Dose von WD-40 und du sprayst das rein und es macht kein quiek, quiek, quiek mehr.
Wow, ein Wunder.
It's a worldwide company, WD-40, riesige Firma.
Ja, fossile Brennstoffe.
Ja, und die sehen sich als kein Company. Die haben diese Firmenkultur. Auch eine Firma, die macht Bohrmaschine, Hilti. Ich habe mit jemandem geredet neulich, die waren da, die sind reingelaufen, habe einfach gespürt, einfach diese, was man spürt, wenn man in eine Firma geht.
Ne? Ja, die Atmosphäre. Dass man das gerade mit so auch handwerklichen Geschichten kombinieren kann, ist schon toll.
Du hast auch diese Erfahrung gehabt, wo du in einer Firma warst, wo die Fernsteuerung macht, oder?
Ja, Fernsteuerung, also genau. Unfassbar, es ist wie das Paradies. Ja. Also es
und da denkt man männlich.
Designt und entspannt und es fehlt eigentlich nur noch die Lounge-Musik in den Fabrikhallen. Ne? Also genau. Es ist alles und alle haben so eine gewisse Art von Lässigkeit, Coolheit und es gibt diese Utopien. Die gibt es schon, aber man sieht natürlich auch, dass die dann sehr schnell auch zerrieben werden, wenn mal sich die Marktverhältnisse verändern, wenn dann irgendwie, was weiß ich, diese rasende Globalisierung hat natürlich auch vieles aufgefressen. Dann kommt plötzlich eine chinesische Firma, die kauft alle Konkurrenten auf und die machen das zum Fünftel des Preises. Sowas. Ne?
Aber wenn man versucht...
Und da war es, aber ich kann mich noch erinnern an diese Firma, da ist es eben der Firmenchef, der einen ganz hohen ethischen und auch ästhetischen und es ist dann eine Figur, die im Grunde genommen, aber der setzt natürlich die richtigen Leute an die richtigen Stellen und das ist eine Firma, die einfach leuchtet. Also wo man das Gefühl hat, da musst du gar nicht über Purpose reden, das wäre nur, nur Geschwätz. Ne? Die spüren, was sie machen und was sie versuchen. Und da spielt natürlich Ökologie immer auch eine große Rolle, aber hier sieht man eben auch, ich glaube, dass der Begriff der Nachhaltigkeit, was ja auch ein bisschen so im Kern von solchen Unternehmen war, dass das sich ausgelutscht hat. Das ist irgendwie ein bisschen langweilig geworden. Nachhaltigkeit, da schnarcht man ein, oder?
Ja, und auch, wie Michael Braungart, unser Freund, sagt immer, Nachhaltigkeit ist kein, man muss weg von diesem Begriff Nachhaltigkeit, weil nachhalten ist nicht sehr innovativ. Man hält die Sachen. Das ist
eigentlich immer dasselbe.
Es ist nicht sehr, man muss weiterdenken als
man Nachhaltigkeit. Man baut immer dasselbe nochmal an.
Genau. Ja, ich meine, wenn es um Produkte geht, ich meine, man denkt jetzt, unsere Tesla ist fast tot. Ich meine, wir haben es fast zu Ende gefahren. Und,
er ist nicht tot, er lebt noch leider.
Ja, leider. Zombie. Ja, wir müssen es verstecken. Da finde ich super peinlich, jetzt einen Tesla zu fahren. Man merkt auch, ich habe neulich gelesen, dass die ganze Flüge von Kanada nach Amerika, die sind einfach, man kann nicht sagen abgestürzt, weil das ist der falsche Begriff, gerade wenn es um Flugzeug geht, aber the bookings, Leute wollen nicht mehr nach Die werden alle jetzt in Kanada woanders hinfliegen für Urlaub, fahren nicht mehr nach Amerika, die werden einfach in die Zuhause bleiben oder einfach in Kanada Urlaub machen.
Ja, wir reden ja auch von Kaneuropa, ne? Also es letztendlich wird sich wahrscheinlich die demokratischen und vielfältigen Länder werden sich dann quer über den, wie so ein Flickenteppich, über den Planeten erstrecken, in lauter neuen Imperien. Das wird noch lustig. Aber wenigstens gibt es da Widerstand, jawohl.
Jawohl.
Da sind wir
und es
auch
gibt,
dafür.
Ich meine, ich habe auch, ich finde es super spannend, es gibt, habe ich auch neulich entdeckt, eine Bundesvereinigung für Feel Good Management. Wusstest du, dass sowas gibt?
Das klingt ein bisschen exaltiert.
Geht um Positive Psychology nach Seligman. Ja. Aber ja, es gibt diese Gruppen. Es gibt auch Leute, die auch in Stadtplanung auch viel mehr mit diesem Begriff arbeiten. Die sagen, okay, wie kann der Stadt der Zukunft ausschauen? Wir müssen nicht nur denken über Firmen, auch ein Stadt ist eine Ökonomie. Walkability zum Beispiel in einer Stadt. Je mehr Walkability eine Stadt hat, je mehr Gross Domestic Product es erzeugt.
Da kommt jetzt aber die Verbrennerfraktion und sagt, Schluss damit, ja. Wir wollen unsere Parkplätze wieder haben.
Na, aber guck mal in Paris, was gerade passiert ist.
Was ist da passiert?
Du hast mir heute Morgen erzählt, dass in Paris, die haben geschlossen, dass man 500 Straßen autofrei machen würden. Und das in Paris, wo die Autos lieben.
Ja, das tun sie nicht. Die wirklich in Paris leben, die haben jahrelang den Lärm und den Abgas. Ja, aber eben mit nur einer sehr, sehr geringen Wahlbeteiligung. Also es ist ja schon so, dass um diese ganzen Fragen gibt es inzwischen Kulturkriege.
Ja.
Und das ist ja das, was es unterscheidet von unserer Zukunftsarbeit in den letzten 20 Jahren. Da war es eigentlich klar, wo es hin mit den Unternehmen gibt. Wie gehen wir damit um? Also wir haben ja auch, wir begleiten ja auch Transformationsprozesse und es ist jetzt irgendwie so, dass man das Gefühl hat, es bildet sich eine eigene Unternehmenskultur von der normalen kapitalistischen weg. Ja, also meine These ist und meine optimistische These ist, dass es diesmal vielleicht keinen wirklichen Nazi-Faschismus gibt, weil ein großer Teil der Unternehmen eigentlich das nicht wollen. Das war in der Welt meiner Eltern und Großeltern war das anders. Ja. Da waren die ganzen großen Unternehmen, waren alle sofort von den Nazis besessen. In Amerika erleben wir jetzt auch gerade so einen Prozess, dass die Pioniere der Wirtschaft, nämlich die großen Digitalkonzerne jetzt Herrn Trump vor Füßen legen. Ja. Das ist sehr beunruhigend. Aber in Europa sehe ich das anders. Ich sehe eben ganz viele Europäer, gute Menschen, good people, good companies, die ein moralisches und ethisches Konzept haben, doch sehr stark verankert. Und ich glaube, unsere Aufgabe wird doch auch sein, das zu stärken.
Ja,
also
einfach
weiter mit denen zu gehen, das zu empowern, wie man so schön sagt.
Ja, aber auch mit denen ein Narrativ zu bauen. Ein Narrative sind wirklich so ein Begriff, was man sehr oft hört jetzt. Und es geht darum, dass Leute einfach eine Geschichte erzählen. Es gibt dieses wunderschöne Buch, Narrative Economics, und es geht darum, zu sagen, dass Meme und Narrative helfen, Ökonomie zu bilden. Die helfen einfach, diese Geschichte, die man weiter erzählt. You know, it comes down to the fact, you know, do you want to belong, which side do you want to belong to at the moment? The unkind
ist
or the kind?
Ist schon so, vielleicht müssen wir es auch akzeptieren, dass es so ist.
Und dann, wenn man versucht, einfach diese Narrative, man hilft die Leute, das zu verstehen, was da möglich ist, das, glaube ich, ist unsere Aufgabe.
Hast du ein Beispiel für Narrative, die Unternehmen lenken oder führen?
Ja, ich kann dir eine Geschichte erzählen aus Schweden. Es gibt in der schwedischen Regierung einen Chief Storyteller. Und es ist seine Aufgabe, mit den Bewohnern von Schweden Narrative zu bauen. Er will die Leute helfen, zu verstehen, wie die vielleicht in 15 Jahren oder ihr Leben werden oder ihre Kinder oder ihre Enkelkinder. Und er versucht auch durch ganz banale Geschichten, aber oft, wenn man denkt um Zukunftsnarrative, denkt man, ja, fliegende Autos und alle diesen Rubbish, basically.
Die Zukunft von gestern.
Ja, genau, genau. Diese so typische Vorbilder. Und dann er sagt, ja, wir müssen wirklich die Leute ein realistisches Bild geben von der Zukunft. Wie ist ein normaler Tag in 5 Jahren? Was würde dir helfen? Wie kann man das? Und damit hat er zum Beispiel die Leute dazu gebracht, dass die zugestimmt haben, dass man kein Diesel- oder Benzinautos in Stockholm im Zentrum ab dieses Jahr, 2025, haben werden. Weil die haben gemerkt, ja, können Sie sich vorstellen, wie es ist, in einer Stadt rumzulaufen, wo weniger Autos sind, wo frische Luft ist, wo mehr Bäume sind, mehr Grün und so weiter. Und bildet Mindwork, einfach... Ne? Ja,
Constructive Hallucination.
Konnte man das so sagen. Ohne Drogen, offensichtlich. Aber es gibt die Leute einfach, und er erzählt Geschichten, so, ich habe eine Geschichte gelesen, wo er hat gesagt, ja, die Menschen gehen aus an dem Abend, die sind in einer Kneipe, die sind ein bisschen betrunken, können nicht nach Hause fahren. Wie kommt man dann in 5 Jahren, wenn man betrunken ist, nach Hause ohne das Auto? Gibt es vielleicht dann eine Super-App an ein Self-Driving Car, die dich abholt oder kleine Geschichten, aber das ist so ein realistischer...
Das wäre der Märchenerzähler.
Aber ja, aber statt zu sagen, in the future you won't drink so much, you know, er will nicht die Leute so moralisch...
Da macht niemand mit, nicht.
Ja, genau. Und was ganz wichtig ist, er hat gesagt, es hilft nicht und funktioniert nicht, wenn man die Leute mit Fakten bombardiert. Es hat keinen Sinn zu sagen, ja, the 20% less CO2 und das und diese Particles und bla bla. Er will nicht die Leute Angst geben oder schlechtes Gewissen haben. Er versucht, über Geschichten erzählen. Er sagt, bombardieren mit Fakten hilft nicht und es setzt die Leute unter Druck. Und er macht das so ein Kindness, könnte man sagen, mit ein Kindness. Weil er versucht, die Leute zu verstehen, wie die ein tägliches Leben, wie die zur Arbeit kommen, wie die ausgehen wollen. Einfach, ja, a normal life sozusagen.
Future Storytelling.
Ja, finde ich ein wichtiger Thema.
Ja, das ist ja das, was wir Zukunftsforscher immer auch versuchen und mehr tun, weil es geht eben nicht mehr um Ideologien oder abstrakte Konstrukte, sondern es geht darum, die Welt neu zu erzählen. Und zwar jenseits der alten Zukunft. Also ich glaube, wir verabschieden uns gerade von einer Zukunft, die ja immer geprägt war durch diese technologischen Hybrisse. Und wir ahnen alle, dass Technologie alleine es eben nicht macht, sondern dass der Kern letztendlich immer in den gesellschaftlichen Verhältnissen liegt und in der Koordination und Schwingung zwischen Gesellschaft und Wirtschaft. Und in diesem Sinne wollen wir da auch weiter wirken. Wir versuchen ja jetzt einen neuen Begriff mal aus. Also was die meisten Menschen mir sagen, wenn sie mich etwas fragen als Zukunftsforscher, ist immer, warum ist alles so kompliziert geworden? Ne? Und ich finde, wir sollten wieder in die Einfachheit zurückkehren. Und die Kindness war ja auch so eine Art Begriff, in dem alles Mögliche mitschwingt, auch eben Emotionen. Und jetzt versuchen wir einen neuen Begriff auszuprobieren, Good, in einer ganz simplen Form, das Gute.
Na, ich finde, was
good
ich...
Good companies.
Ja, ich liebe diesen Begriff in good company. Do you want to be in good company? Mhm. Und da hat diese Doppelbedeutung in eine gute Firma oder kaufen was von einer guten Firma oder are you in good Gesellschaft? Also dieses Spiel funktioniert genau fast so gut in Deutsch auch, in guten Gesellschaft, weil das kann eine Aktiengesellschaft sein. Und da bringt es auf den Punkt zu sagen, do you want to be in good company? Do you want to be surrounded by good people or good companies? Ja. Or do you want to be in bad company? Und das ist diese Zuspitzung wieder. Finde ich so einfach, I mean, was das für mich illustriert, ist, man hat, okay, ein komisches Beispiel vielleicht, aber Nike hat immer diese Kampagne, just do it. Das war diese klassische so, you can just do it.
Dieser gute alte Individualismus.
Ja, genau, just so. And if you can't, then you're a loser. Das war die Botschaft.
Leistungsorientiert.
Ja. Genau. Und jetzt geht Adidas rum mit einer Marketingkampagne, heißt You've got this. Finde ich super. Hat so ein ganz anderes Ding.
You know? Das ist eine Zuwendung, ja.
Ja, genau.
Aber das Nike ist eher, ich renne davon, ne? Ich will damit nichts zu tun haben.
So in good company. Mm. You want to be in good company. You've got this. You're in good company. Finde ich einfach ein toller Begriff.
Ja, also darum herum werden sich die neuen Narrative einer neuen Wirtschaft letztendlich bewähren müssen, auch gegen die eben inzwischen dekadente Rekapitalisierung, glaube ich, kann man sagen. Das kann man schon als Phänomen nehmen. Und man wird nicht dagegen kämpfen können. Man wird es nicht verhindern können, dass einfach viele Firmen in eine Regression zurückfallen. Also kulturell in eine Regression, wo man sagt, der Chef ist der Chef und hier gibt es drei Typen von Leuten und den Rest schmeißen wir unten raus. Also Elon Musk auf Steroids.
Ist er sowieso, glaube ich.
Davon wollen wir heute nicht mehr reden.
Genau.
Sondern wir wollen weiter für das Gute eintreten. Und zwar heftig. Und diese Schwingung weiter verbreiten, die ja nicht falsch war. Vor 25 Jahren hat es eigentlich angefangen mit Work-Life-Balance, dass man den Menschen anders begriffen hat als nur als Arbeitskraft oder Privatkraft. Das Industriezeitalter fing langsam an, so auszufaden. Jetzt wird es ja überall wieder beschworen. Ja, wir müssen mehr Fabriken bauen, das Industriezeitalter soll zurückkommen. Das Verbrennungsprinzip. Aber es wird in einer neuen Wolte, wird es zu einer Kulturisierung des Ökonomischen auch kommen. Und die wirst vor allen Dingen du beschreiben. Du bist die Expertin dafür.
Und ich möchte, wie wir das immer tun, enden mit einem kleinen Zitat. Das ist ein Zitat aus The Economist. Es ist auf Englisch. Und es ging darum, Kindness is in vogue, war der Titel von diesem Artikel. Und ein kleines Zitat daraus. There is no excuse for unkindness. Kindness is not a management doctrine, but its absence is a management failure. Das ist mein Satz für heute. Kannst du das übersetzen? There is no excuse for unkindness.
Es gibt keine Entschuldigung für Unfreundlichkeit, für Bösartigkeit.
Kindness is not a management doctrine.
Kindness ist keine Management Doctrine, das versteht, glaube ich, jeder, auch in Englisch.
But its absence is a management failure.
Aber die Abwesenheit spürt man sowieso immer und sie ist ein absoluter Managementfehler. Genau, das finde ich auch wunderbar. Und ich lasse dir natürlich gerne das letzte Wort, aber vielleicht können wir noch ein Geheimnis andeuten in die Zukunft hinein. Es wird tatsächlich so etwas geben wie eine Kindness-Bewegung, auch auf der breiten Form. Darüber haben wir ja auch im letzten Podcast gesprochen. Und man bereitet ein großes internationales Kindness-Festival vor in einer sehr schönen italienischen Stadt.
We'll see. It will be World Kindness Day in November. Und ich versuche mal gerade jetzt im Gespräch mit jemand eine große Kindness-Konferenz zu machen. Ich glaube, das mit vielen Leuten aus vielen Industrie und viele verschiedene.
Auch natürlich Künstler, Prominente.
Mode,
vielleicht kann daraus eine Bewegung werden. Und wir versuchen da ein bisschen mitzustricken. Ich glaube, das wird eine Verschwörung.
Ich glaube, es gibt eine Hoffnung.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.